Wir sind in der Apostelgeschichte eigentlich jetzt am Grenzpunkt angelangt. Und zwar, wir waren ja bis jetzt großteils in der Darstellung von Kapitel 1 und 2 hauptsächlich in den Grunddingen der Erlösung. Wir waren da auch hier, das ist auch ganz wichtig, nochmals bei der Rolle, die hier auch die Heilsgeschichte spielt, bei der Ausgießung des Heiligen Geistes, alle diese Dinge, das war sicher sehr wichtig. Aber jetzt ab Apostelgeschichte 2, Vers 42 geht es langsam hinein in die internen Dinge einer Gemeinde, das heißt in die geistlichen Internas. Ich lese uns dazu den Vers. Dieser Vers kommt sofort nach dieser Begebenheit, wo der Heilige Geist ausgegossen ist, nachdem das erste Mal Buße und Vergebung der Sünde gepredigt wurde, und zwar nach Pfingsten. Und in dem Moment, wo auch, sagen wir, die erste neutestamentliche Taufe geschah, dann kommt sofort ein Befehl. Oder was ein Befehl? Es ist eigentlich die Auslegung eines Befehls. Eigentlich die Praktizierung, ist ein praktizierter Befehl. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Und das ist eigentlich letztendlich was ganz Einfaches. In Matthäus 28, Vers 19, im Missionsbefehl, sagt der Herr Jesus ganz klar, und das ist ein entscheidender Punkt, ich möchte ihn uns lesen, Missionsbefehl. Geht hin und mache zu Jüngern alle Heiden oder alle Nationen. Das ist der erste Punkt. Die Bibel befiehlt also ganz klar, die Menschheiten, vor allem die Heide, zu evangelisieren. Und dann kommt der zweite Punkt. Tauft sie, ist ein Befehl. Wir haben den Befehl der Evangelisation, wir haben den Befehl der Taufe. Diese zwei Befehle, die haben wir ja bereits im Rahmen der Apostelgeschichte behandelt. Jetzt kommt der dritte. Und dann heißt, und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und unser Text, Apostelgeschichte 2,42, der erste Teil, den wir heute betrachten möchten, nämlich die Lehre der Apostel, ist nichts anderes wie die Anwendung dieses Befehls. Wir haben heute eigentlich eine ganz interessante Sache. Ich habe gestern Abend mit meinem Bruder diskutiert. Das ist hochinteressant, wenn man mit jemandem redet, lehrmäßig, was da kommt. Da kommen dann solche Aussagen, ich meine, ich denke, ich empfinde das so, das kann doch nicht sein. Das ist typisch für die heutige Zeit. Wir sind eine pluralistische Gesellschaft. Wir sind vom Humanismus geprägt und eigentlich was so in meinem Kopf sich abspielt, das ist letztes Kriterium. Das kann doch nicht sein, dass wenn jemand letztendlich noch nie was vom Evangelium gehört hat, dass er wegen dem in die Hölle kommt. Das sind solche Dinge. Das ist einfach der Humanismus, man kann sich nur vorstellen, dass es Wahrheit ist, was man sich wirklich als persönliche Meinung vorstellen kann. Und hier ist was ganz Einfaches. Die Bibel sagt im Alten Testament, die falschen Propheten predigen ihr eigenes Herz. Und das ist der Punkt. Und hier stehen sich zwei große Dinge gegenüber, wenn hier so ganz einfach steht, sie verharrten in der Lehre der Apostel. Das ist ein tief, tiefsinniger Hintergrund, geistlich. Und zwar ist hier praktisch gegenübergestellt die Lehre der Apostel und meine eigene Meinung. Wir haben heute ja subjektiv. Ich habe jetzt mit Erstaunen festgestellt, wie teilweise Dinge in dieser, ich sage es mal, so verrückten Verführung, dass man eigentlich nicht einmal mehr von Verführung sprechen kann. Das ist schon was Schlimmeres wie Verführung mit diesem Toronto-Segen, wo die Leute ganz klar sagen, das, was wir tun, steht nicht in der Bibel. Geben die zu. Haben die keine Hemmungen. Aber seitdem ich mich auf den Boden gewälzt habe, seitdem ich gehüpft wurde, oder seitdem mir diese Dinge passiert sind, wo wir als normale Gläubige sagen, das ist absolute Gottlosigkeit und ist Sünde, da kommt dann plötzlich ein Ausspruch, da muss man sagen, das ist unglaublich. Der Ausspruch lautet dann, aber seither habe ich eine tiefere Beziehung zum Herr Jesus. Und mit dem wird das legitimiert. Der Zweck heiligt die Mittel. Und wir haben hier jetzt heute, wenn ihr es ausseht, ist eigentlich viel Papier, viel Bibelstelle. Das ist was ganz Einfaches. Die Bibel in sich ordnet der biblischen Lehre eine Rolle zu, die sie in der Regel kaum in einer Gemeinde hat. Wo man hinkommt, ist die Lehre in der Regel unterentwickelt. Wo man hinkommt bei den Gläubigen, spielt die Lehre keine entscheidende Rolle. Und ich möchte es gleich betonen von Anfang an. Das hat nichts mit seelsorgerlicher Haltung zu tun. So ist nackter Ungehorsam. Der Jesus hat befohlen, alles zu lehren. Die Lehre der Apostel ist der Normalzustand einer Gemeinde oder einer Bewegung, das gelehrt wird vom Wort Gottes her. Weil es gibt es nicht, dass ich sage, ich meine, ich empfinde, interessiert niemand. Es interessiert niemand, was ich empfinde oder meine, sondern es interessiert nur, was steht geschrieben. Das ist der einzige Schutz der wahren Gläubigen. Und aus dem Grund möchte man heute die Lehre der Apostel betrachten. Aber bevor wir die Lehre der Apostel, was das überhaupt ist, betrachten, möchten wir die Lehre allgemein betrachten von der Bibel her, was es überhaupt heißt. Hier ist einmal der erste Teil. Ich werde nicht jede Bibelstelle lesen aus Zeitgründen. Der erste Teil, das möchte ich betonen zu Beginn, dass gelehrt wird in einer Gemeinde oder dass gelehrt wird in der Christenheit, ist ein Befehl. Ist genauso ein Befehl wie die Taufe, ist genauso wie der Missionsbefehl. Wenn du heute hineinhörst in die evangelikale Welt, dann hast du manchmal den Eindruck, es gibt nur einen Missionsbefehl. Es gibt aber keinen Lehrbefehl. Und in manchen Bewegungen gibt es auch keinen Taufbefehl. Aber biblisch ist es ein Dreiklang. Evangelisation, Taufe, Lehre. Und die Lehre spielt eine entscheidende Rolle. Was zum Beispiel interessant ist, und ihr seid mir nicht böse, wenn ich einfach so sage, wie es ist. Wisst ihr, das, was ich jetzt sage, das weiß ich, das ist nicht schön. Ich weiß, dass Brüder böse werden. Aber es ist schon schlimm, wenn sie böse werden. In Markus 1, Vers 22 steht, sie erstaunten über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat. Und nicht wie die Schriftgelehrten. Und wir haben heute die Bewegung in der Christenheit, wo nicht mehr mit Vollmacht gelehrt wird. Der Jesus hat als Sohn des lebendigen Gottes absolut in Vollmacht gelehrt. Die Menschen haben gemerkt, das ist etwas anderes wie dieses Geschwätz der Pharisäer und der Schriftgelehrten. Und wenn die Apostel gepredigt haben, das ist was passiert. Sie haben mit Vollmacht gelehrt. Das ist genau das, was aus der Christenheit großteils verschwunden ist. Es wird heute wieder, kommt das Geschwätz, in Anführungszeichen, das bei den Pharisäern und bei den Sadduzäern war. Das ist das Drama der Gemeinde Jesu. Ich habe einen führenden Mann der Brüderbewegung. Ich könnte euch den Namen sagen, ich möchte es vermeiden. Ich habe mich nochmal gefragt, wie er denn das sieht, dass Leute aufstehen und das Wort ergreifen, die nicht berufen sind. Ich habe ihm gesagt, ich ertrage das nicht, wenn ein Unberufener predigt oder verkündigt. Dann sagt der Bruder völlig resigniert, ja, ich weiß, aber du weißt doch, das ist halt so. Das ist halt die Frage, ob das so ist. Sondern die Bibel geht von was ganz anderem aus. Sie geht davon aus, A, Lehre ist ein Befehl, das gelehrt wird in der Gemeinde Jesu. B, der lehrt oder verkündigt, der braucht Vollmacht von Gott, sonst hat er den Mund zu halten. Das Geschwätz dieser Welt geht nicht. Es hat nämlich einen Grund, wenn wir in Markus hineingehen, in Kapitel 16, Vers 12, dann sehen wir bestimmte Hintergründe. Und zwar, Matthäus 12 war es, schlecht druckt. Matthäus 16, Vers 12, nicht Markus. Das sahen sie ein, dass er nicht gesagt hatte, dass sie sich hüten sollten vor dem Sauerteig des Brotes, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Lehre ist wie Sauerteig. Das ist ähnlich wie Sünde. Falsche Lehren führen zu Sünde. Falsche Lehren führen zu falschen Erlebnissen. Und falsche Lehren führen letztendlich zu, und ich sag's in aller Härte, führen in der Endkonsequenz zu einer Herabsetzung, in manchen Extremfällen zu einer Lästerung der Heiligkeit Gottes. Aus dem Grund spielt Lehre eine ungeheure Rolle in der Gemeinde Jesu. Ich weiß, dass es viele Gläubige gibt, die möchten keine lehrmäßige Verkündigung, die möchten immer Erlebnis, die möchten immer berieselt werden. Aber die Bibel geht ganz nüchtern vor und sagt, Lehre spielt eine entscheidende Rolle. Und zwar, es kann durch Lehre Sauerteig verbreitet werden. Durch Lehre kann Sünde entstehen. Ich möchte euch mal ein paar so Lehren nachher vielleicht kurz aufzeigen. Aber ich möchte zuerst abrisshaft zeigen, was die Bibel hier aussagt. Markus 12, Vers 38. Und er sprach in einer Lehre. Und jetzt hört mal, was der Herr Jesus sagt. Man ist heute die Generation des Humanismus, wo alles weich und soft wird. Aber hier sagt die Bibel was ganz Einfaches. Er sprach in seiner Lehre, der Herr Jesus. Hütet euch vor den Schriftgelehrten, die gerne im Talar einhergehen und auf den Märkten sich grüßen lassen. Also hier hat der Herr Jesus ganz klar gelehrt, hat gesagt, grenz dich ab von diesen Leuten. Das heißt, Lehre ist konkret, Lehre ist manchmal unangenehm und Lehre trennt von Sünde, trennt von Irrlehre. Sie warnt uns. Wenn ich heute hingehe und sage, was in den Großkirchen geschieht, die Schlechterung, dann hat es Lehrcharakter. Wenn es jemand glaubt und von der Schrift her nachprüft, dann kann er sich absondern. Aber das Problem ist, dass man sagt, ach weißt du, ich habe mit pietistischen Brüdern gesprochen. Weißt du, ich bleibe so lange in der Kirche, bis man mich rausschmeißt. Und man sagt, ich schmeiß dich doch nie raus. Das Einzige, wo du gefährdet bist, dass man dich rausschmeißt, ist, wenn dich taufen lässt. Das Einzige. Aber ansonsten kannst du machen, was du willst. Wird nichts passieren. Ich sage, das ist das Problem. Man hat nicht erkannt, was die Bibel über diese Dinge lehrt. Man fragt auch nicht, was lehrt das inspirierte Wort Gottes? Was lehrt Gott selber über diese Sache? Sondern man sagt, weißt du, ich empfinde es so. Ich bin eine treue Seele, ich bleibe halt hier. Dann muss ich sagen, ja, du bist treu zu der Sünde. Du bist dem Teufel treu in dem Moment. Weil Gott sagt, geht aus von ihr. Das ist eine ganz klare Aussage, lehrmäßig. Wisst ihr, da fängt es dann an. Jetzt kommt die Kollision. Jetzt beginnt es im Herzen zu brodeln. Mein Herz oder das Wort Gottes? Jetzt geht der Kampf los. Und letztendlich ist das, um was bei Lehre geht, ist eine ganz einfache Frage. Bin ich der Lehre des Neuen Testamentes, der Lehre der Apostel, dem Befehl Jesu Christi gehorsam, oder bin ich den Menschen gehorsam? Glaube ich meinem eigenen Herz? Glaube ich das, was die Menschen mir erzählen? Das ist das große Kriterium. Markus 7, Vers 6. Der Jesus geht hier hin durch die ganzen Evangelien und demaskiert diese ganze Linie eindeutig. Er sagt, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen. Ich hatte fromme Reden auf den Lippen. Aber ihr Herz ist ferne von mir. Vergeblich verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, welche Gebote der Menschen sind. Das ist eine ganz klare Aussage. Lehre der Menschen. Letztendlich, sagt der Herr Jesus, ist vergeblich, das ist sinnlos. Bis ich immer hingehe und alle Lehre der Menschen zusammen erzähle und einmal aufliste, was in der Gemeinde Jesu für Lehren der Menschen umeinander sind, dann muss man den Gläubigen manchmal sagen, mach lieber was anderes. Das ist ein Drama, was hier einbricht in der Gemeinde Jesu. Hier bricht die menschliche Meinung ein. Mir sagte mal ein Bruder, das kannst du doch dieser Person, die ist doch erst 20 Jahre alt, nicht zumuten. Und ich sage, was hat das mit dem zu tun? Das ist doch hart, das ist doch unbarmherzig, muss ich sagen, das ist biblische Lehre. Wisst ihr, da fängt es an. Und Paulus geht dann so weit, dass er sagt, Kolosser 2, Vers 8, er fasst es dann ganz scharf und zeigt nochmals eindeutig auf, was los ist. Er sagt, seht zu, dass euch niemand beraube durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Grundsätzen der Welt und nicht nach Christus. Er sagt, letztendlich sind diese Lehren der Menschen Betrug. Wisst ihr, es gibt nicht nur Lehren der Menschen, wir sehen das nachher, es gibt auch Lehren der Dämonen, das ist das Nächste. Das heißt, diese falschen Lehren, wenn man in der Lehre schludrig ist, wenn man sich in der Lehre nicht auskennt, dann ist man freiwillig. Freiwillig. Also, wer mich kennt, der weiß, dass ich ein Freund der alten Heiligungsbewegung bin. Aber ich muss meine alten Brüder angreifen, was die lehrmäßig zusammengebastelt hatten in der Heiligungsbewegung. Dass hieraus diese Explosion der Pfingstbewegung geschah, das wundert mich in keinster Weise. Da war ein Lehrfundament, das war eine absolute Katastrophe. Aber absolute Katastrophe. 1. Timotheus 4, Vers 1. Der Geist sagt deutlich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und verführerischen Geistern und Lehren der Dämonen anhängen werden. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Sie verbieten zu heiraten, Speisen zu genießen, welche doch von Gott geschaffen sind. Es wird hier einfach kurz aufgelistet. Wir haben jetzt eine ganz nüchterne Tatsache. Die Bibel sagt uns ganz klar, die biblische Lehre, dass man lehrmäßig biblisch vorgeht, ist ein Befehl. Das ist Punkt 1. Punkt 2, die Bibel sagt ganz klar, und hier haben wir vor allem jetzt zwei Linien, es gibt eine menschliche Linie, wo Lehren aus dem Herzen der Menschen kommen. Es gibt aber eine zweite Linie, wo Lehren aus der Hölle kommen. Und ich denke, an dem Punkt spätestens hört dann die Sorglosigkeit auf. Und wir haben eine heilige Verpflichtung als Gemeinde Jesu, über der Lehre zu wachen. Wir kommen nachher drauf, was Paulus seinem Lieblingsschüler Timotheus alles mitgibt, was er tun soll in Bezug auf Lehre. Wisst ihr, wenn, das ist wie, für mich wie eine Ampel. Eine Ampel, wenn die auf Rot steht, Vorsicht, nicht weiter. Und ich fahre da sorglos drüber. Das kann schon 2-3 Mal funktionieren. Ich kann auch 5 Mal drüber fahren, dass keiner kommt. Aber irgendwann kommt einer. Und so ist es mit der biblischen Lehre auch. Wenn ich dauernd die Warnlampe der biblischen Lehre überfahre, irgendwann erwischt es mich. Das ist ein Problem. Hebräer 13, Vers 9. Und das Neue Testament geht davon aus, dass das in den Reihen der Gläubigen eigentlich fast mit die normalste Gefährdung ist. Ich lese mal ab 8. Jesus Christus ist gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Lasst euch nicht von mancherlei und fremden Lehren umhertreiben, denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade befestigt werde. Wisst ihr, man kann umhergetrieben werden von Lehren. Ich kann dem Bruder, der hat lehrmäßig immer, wer gerade hier war, hat er die Meinung angenommen. Der hat mir angenommen und hat mir einen Vortrag halt über Lehre, die war genau das Gegenteil, was er vor 4 Wochen gelehrt hat. Ich wusste, der Bruder X ist bei Ihnen, war kein Problem. War der Bruder X wieder fort, es kam ein anderer und hat es wieder gedreht. Das sind die gefährlichsten Leute. Falschen Lehren, man kann umhergeworfen sein wie ein Blatt im Wind. Epheser 4, kennt die Stelle, sagt sie, umhergetrieben vor jedem Wind der Lehre. Jedes Windlein der Lehre wird angenommen. Aber jetzt kommt etwas, und das ist eigentlich das Böse bei der Sache. 2. Timotheus 4, Vers 3. Es heißt hier, es wird eine Zeit kommen. Steht wörtlich ein Zeitpunkt. Es heißt, es wird eintreten, nicht generell in der Gemeindezeit, sondern es wird eine Zeit kommen, so wie ein Zeitpunkt, punktuell, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich nach ihren eigenen Lüsten Lehrern anhäufen werden. Weil sie empfindliche Ohren haben, sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Mythen zuwenden, den Fabeln. Das heißt, es kommt eine Zeit, und die Zeit, die ist angebrochen, wo man die biblische Lehre nicht mehr hören will und nicht mehr hören kann und sich dann den Märchen zuwendet. Und dann kommen die Storys. Ich habe jetzt ein Buch gelesen, wo dann beschrieben wird, wie ein Engel kommt, das Hirn aufzieht, wie ein Reißverschluss Hirn rausholt, eine Delle, die im Hirn ist, gerade biegt, das Hirn wird wieder eingesetzt, der Engel zieht den Reißverschluss zu. Ich sage, das ist ein Märchen. Das ist ein Märchen. Das ist genau das, was hier steht. Sie können die biblische Lehre nicht ertragen, sondern sie erzählen Märchen und Schauermärchen. Und in der Zeit sind wir angelangt. Aber Geschwister, wisst ihr, ich möchte heute Abend vor allem etwas zeigen. Mit Lehre zu spielen oder bei der Lehre lässig zu sein, ist kein Kavaliersdelikt. Das ist ein Befehl Jesu. Wenn man in der Lehre schlampig ist oder schludrig oder nicht lehrt, korrekt, oder gar keine Lehre hat, ist ungehorsam. Und in Offenbarung 2, Vers 14 sagt der Herr Jesus, ich habe etwas Weniges wider dich, dass du da selbst solche hast, die an der Lehre Bileams festhalten, welcher den Balak lehrte, ein Ärgernis vor die Söhne Israels zu legen, Götzenopfer zu essen und Unzucht zu treiben. Du hast solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten. Was ich hasse. Das heißt, sagt der Herr Jesus ganz klar, er hasst falsche Lehre. Habt ihr das je gelesen? Er hasst sie. Die meisten Gläubigen wissen nicht mal, was falsche Lehre ist. Er hasst sie. Er hasst die Lehre der Nikolaiten. Fragt einmal alle Prediger, alle Brüder, die ihr kennt, hast du je erforscht, was die Lehre der Nikolaiten ist? Weil das hasst der Herr. Du musst doch wissen, was der Herr hasst. Man weiß es aus der Kirchengeschichte nicht genau, aber das Wort hatte Wurzeln, das heißt Volksherrschaft. Soll ich jetzt Volkskirche sagen? Volksherrschaft. Alles ein Topf. Nikolaitentum ist Gegenteil von der abgesonderten Gemeinde. Das ist der Brei, die Masse, wo alle fromm sind, alle gläubig sind, alle recht sind, alle recht tun und niemand scheuen. Und das Gegenteil ist die Gemeinde, die ist abgesondert. Das ist ein Unterschied. In Offenbarung 2, 24 heißt es, euch aber sage ich den übrigen in Thyatira, welche diese Lehre nicht teilen, welche die Tiefen des Satans, wie sie sagen, nicht erkannt haben. Es gibt auch teuflische Lehren, wo man hineingeht. Wisst ihr, ich habe jetzt was festgestellt. Ich war völlig schockiert. Wo ich das erste Mal gehört habe, das zweite Mal habe ich schon gewusst, das ist sinnlos. Als der Jakob Jabok mit diesem Menschen oder mit diesem Engel oder mit diesem Wesen kämpft, das mit ihm kämpft. Und dann heißt es von diesem Wesen ganz einfach, am Schluss, du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft. Und in dem Moment, wie er mit diesem Mann gekämpft hat und ihm ins Angesicht gesehen hat, ist seine Seele gerettet worden, sagt die Bibel. Jetzt kommen Brüder, einer hat mir sogar einen Brief geschrieben und sagt, das war der Teufel. Also mit wem hat er gekämpft? Mit Gott und Menschen. Wo war hier der Teufel? Unfassbar. Wisst ihr, es gibt solche Geheimlehren. Ich habe ein Buch daheim, das kann man nicht kaufen. Das ist eine Geheimlehre. Wisst ihr, und hier müssen wir ganz nüchtern sein. Die Bibel ist ganz hart diesen Dingen gegenüber. Der Herr Jesus hasst solche Lehren. 2. Johannes 9. Johannesbriefe sind vor allem die Briefe, die sich auch mit Irrlehrern beschäftigen. Dort heißt es, wer darüber hinausgeht und die Lehre des Christus, in der Lehre des Christus nicht bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wisst ihr, hier sind entscheidende Dinge. Wisst ihr, es ist peinlich, peinlich, wenn die Zeugen Jehovas lehren, dass der Herr Jesus nicht körperlich auferstanden ist, sondern geistlich, und ein Gläubiger hat keine Antwort. Wenn der Herr Jesus nicht körperlich auferstanden ist, fahren wir alle in die Hölle. Ist lehrmäßig klar. Wenn die Bewegung von Kenneth Hagin lehrt, dass der Herr Jesus so praktisch zur Sünde gemacht wurde, dass er selber voll Sünde war und in der Hölle eine Wiedergeburt erlebt hat, ist das eine Lehre der Dämonen, ist eine Teufelslehre. Wer die Bibel kennt, weiß, dass es unmöglich ist. Wisst ihr, aber das Entscheidende ist, und das ist das, was so schlimm ist, man kann sich von diesen Irrlehren gar nicht absondern, wenn man gar nicht mehr feststellen kann, was ist eine Irrlehre. Man hat vergessen, dass der Herr befohlen hat, biblisch zu lehren. Man hat vergessen, dass er sagt, er hasst diese Irrlehren. Er hasst es. Überlegt euch, Geschwister, der Herr Jesus hasst diese Lehren. Jetzt kommen wir und sagen, jetzt sind doch liebe Brüder, lass sie doch. Hier hört der Humanismus auf. Das ist genau der Punkt, wo Lehre gefährlich wird. Wenn ihr mal 2. Korinther 11 vor allem durchstudiert, da redet die Bibel von einem falschen Geist, von einem falschen Jesus. Sie redet von einem falschen Evangelium. Sie redet auch von falschen Arbeitern, betrügerischen Aposteln. Das sind waren unechte Leute, die haben ein falsches Evangelium gepredigt, die haben einen falschen Jesus gepredigt und niemand hat es gemerkt. Wisst ihr, wenn einem der führenden Leute der Pfingstbewegung, der Herr Jesus in der Uniform eines Feuerwehrmannes erscheint bei der Bekehrung und ich kann nicht erkennen als Gläubiger von der Bibel her, dass das nicht der Herr Jesus ist, ja dann kann ich meine Bibel weglegen, dann ist alles klar, oder? Das war nicht der Jesus, das war Teufel, war ein Dämon. Der Jesus erscheint nicht in der Uniform eines Feuerwehrmannes. Der Jesus sitzt auch nicht, wenn ein Prediger Auto fährt, auf dem Nebensitz mit seinem langen Gewand und hat lässig die Füße übereinander geschlagen und beginnt einen Plausch mit diesen. Der Jesus hängt auch nicht mehr am Kreuz, wenn er in Vision erscheint und dann blutet er. Der Jesus der Bibel blutet nicht mehr, hat ein für alle Mal sein Blut vergossen, ist vorbei. Wisst ihr, der Herr Jesus kommt auch nicht alle Jahre wieder als Christuskind. Ihr versteht? Wisst ihr, das wird alles so schön gesungen. Und dann sagt man, ach weißt du, Karl-Hermann, du bist so brutal. Das ist doch so schöne Tradition, lass doch die Leute. Ich habe nicht vergessen, dass die Bibel sagt, der Herr Jesus hasst bestimmte Lehren. Wir haben nicht vergessen, dass der Herr Jesus ganz klar befehligt, lehre biblisch. Wisst ihr, und hier ist eine Kollision. Ich habe den Eindruck, ich sage es euch ehrlich, ich habe den Eindruck, die Menschen ehren die Menschen mehr wie Gott. Man hat mehr Angst, die Menschen zu betrüben als Gott. Das ist genau der Hintergrund auch von falscher Lehre, wenn man mit der Lehre solche, ich sag's mal, wirklich Schindluder treibt. Römer 16, Vers 17. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse anrichten, abseits von der Lehre, die ihr gelehrt habt, und meidet sie. Er sagt hier ganz klar, die biblische Lehre ist Kriterium. Und wenn jemand anders lehrt, dann kann es sein, dass ich mich absondern muss, dass ich ihn meiden muss, lehrmäßig. Es kann sogar sein, ich muss ihn unter Gemeindezucht stellen. Man sieht doch hier eindeutig, wie gefährlich Lehre ist. Wie wichtig es ist, dass man biblisch lehrt und wie gefährlich es ist, wenn man die Lehre laufen lässt und einfach jeden hier irgendwas erzählen lässt. Wisst ihr, es ist bekannt. Ich bin absoluter Gegner von dem, dass jeder was sagt. Ich bin absolut dafür, wie die Bibel es sagt, wenn die Gemeinde sich versammelt, wenn sie zum Beispiel das Brot bricht, im Rahmen des Brotbrechens, dass jeder das, was er hat, bringt, bin ich dafür. Aber ich würde noch lange nicht jeden lehren lassen. Ich lasse nur die Leute lehren, wo ich weiß, dass sie Berufung haben. Ich lasse beim Brotbrechen, wo der Leib des Christus sich äußert, darf jeder zu Wort kommen bei uns. Das ist keine Frage. Aber ich würde doch niemals jeden lehren lassen. Es könnte ja sein, er predigt sein Herz, dann ist er ein falscher Prophet. Oder er predigt dämonische Lehre. Und hier ist eine ganz wichtige heilsgeschichtliche Zusammenstellung, die, ich denke, die symptomatisch ist. 2. Petrus 2, Vers 1. Wenn er das einmal ganz nüchtern betrachtet, dort heißt es: Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, das ist der alte Bund Israel, wie auch unter euch, das ist jetzt der neue Bund, falsche Lehrer sein werden. Die falschen Propheten der heutigen Zeit sind die Irrlehrer. Man sieht auch hier, dass das Lehramt das Prophetenamt übernommen hat. Das ist keine Frage. Aber man sieht hier von der Bibel her, sie werden verderbliche Sekten neben einführen und das Endprodukt, das hier beschrieben wird, ist, dass sie den Herrn Jesus verleugnen und in Ausschweifung fallen. Das ist doch genau das, was heute vor unseren Augen passiert. Der Herr Jesus wurde aus der Mitte gerückt und die Leute sind verrückt. Die sind verrückt, anders kannst du das nicht mehr nennen, was die tun. Die wälzen sich auf dem Boden rum. Die machen das Verrückteste, wo die Welt sagt, das ist völlig unnormal. Die Welt sagt, das ist verrückt. Ich habe meinen Kollegen ein Bild gezeigt vom Toronto-Segen. Ich habe es einfach, mache ich immer, klappe ich rum, dass keiner sieht, was ist, und habe gesagt, was ist das? Und dann kann man die Aussage. Sexorgie. Der andere hat gesagt, Gammler auf dem Bahnhof. Der dritte hat gesagt, irgendeine Halle, wo sie rumliegen. Weil jeder hat irgendeine klare Aussage gemacht und alle haben das Gleiche bezeugt. Das waren unbekehrte Weltmenschen. Unnatürlich, unnormal, böse, nichts Gescheites. Die Gläubigen sagen, das ist der Heilige Geist. Und das ist der entscheidende Punkt. Hier ist irgendwas in die Gemeinde eingebrochen, auch lehrmäßig, wo man sagen kann, wo man nicht mehr in der Lage ist, ein Urteil abzugeben. Ich kann lehrmäßig von der Bibel her eindeutig feststellen, dass wenn ein Geist einen Mensch rückwärts wirft, das nicht der Heilige Geist ist. Da fällt oft die Zivilcourage hinzustehen und sagen, das ist vom Teufel, das fällt. Wisst ihr, aber wir müssen diesen Dienst tun aus dem Grund, dass die Gemeinde bewahrt bleibt. Der Herr Jesus hasst die falschen Lehren und er will, dass biblisch gelehrt wird. Das ist ein Punkt, wo wir nicht lässig sein dürfen. Es gibt natürlich jetzt hier diesen, ich sag's einmal, Lehrdienst, der kommt vom Lehramt her. Dann gibt es aber was Zweites in 1. Johannes 2, Vers 27. Bestimmte Dinge bringt der Herr jedem Gläubiger, wenn er ehrlich ist und seine Bibel liest, automatisch bei. Die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Ihr bedürft nicht, dass euch jemand lehrt, sondern so, wie euch die Salbung selbst über alles belehrt, ist es wahr und keine Lüge. Und wie sie euch belehrt habt, so bleibt darin. Bestimmte Dinge lehrt mich der Heilige Geist selber. Die Bibel lehrt zusätzlich. Wenn man alle Stellen lehrt, es gibt das Lehramt. Die Ältesten müssen lehrfähig sein. Aber bestimmte Dinge lehrt der Herr mich selber. Auch die Praxis der Apostel, Apostelgeschichte 20:20, ist ein ganz wichtiges Zeugnis der Schrift. Sagt Paulus, wie ich nichts von dem, was nützlich ist, verschwiegen habe, dass ich es euch nicht verkündigt und gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern. Und dann kommt der entscheidende Punkt, was hat er gelehrt? Die Salbung. Was hat er gelehrt? Indem ich Juden und Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt habe. Er hat vollkommene Opfer, er hat Jesus Christus gepredigt. Buße und Glaube, das alte Evangelium. Und er sagt hier ganz klar, ich habe euch nichts verschwiegen, ich habe es gelehrt und verkündigt öffentlich. Das ist das Normale, das ist die Praxis der Apostel. Und er sagt hier, was nützlich ist, wenn er die Korintherstelle ansieht, in 1. Korinther 14, Vers 6, da sagt der Paulus, ich nütze euch praktisch nichts, wenn ich unverständlich rede, sondern ich muss verständlich reden, dass es nützlich ist. Und hier nochmal die Stelle, 1. Korinther 14, 26, im Gottesdienst hat jeder etwas, einer eine Lehre. Das ist normal, Lehre gehört im Gottesdienst. Jetzt kommt der eben Raster der Bibel, wo sie uns ganz klar zeigt, wie das zu geschehen hat. Titus 2, Vers 8. im Unterrichten oder in der Lehre zeige Unverfälschtheit, Würde, gesunde, untadige Rede. Das heißt, mit würdigem Ernst. Diese Gemeinde hat auch die Spaßmacher lieb gewonnen auf der Kanzel. Würdigem Ernst. Hier sagt mal ein fundamentalistischer Prediger, wenn ein Prediger das Bedürfnis hat, dass er einen Stuhl zusammenschlägt bei der Verkündigung, dann ist das in Ordnung. War kein Pfingstler. Da habe ich zu ihm gesagt, sag mal, hier, Titus 2, was ist das? Würdiger Ernst. Man sieht, auch hier bricht es ein. Man muss aufpassen, was man tut. Und Titus 2, Vers 10 ist eine ganz entscheidende Stelle. Da heißt, nichts entwenden, sondern gute Treue beweisen, damit sie die Lehre Gottes, unseres Retters, in allen Stücken zieren. Wisst ihr, was der biblische Maßstab ist, was der Herr Jesus will? Evangelisation, Taufe, Lehre. Und jetzt soll die Lehre des Christus, die biblische Lehre, soll letztendlich verkündigt werden. Und der Zierat, das heißt, der Schmuck dieser Lehre, das sind die Gläubigen, die aufgrund dieser biblischen Wahrheit würdig wandeln. Das ist Bibel. Biblisch klare Lehre, geziert durch den würdigen Wandel der Heiligen. Das ist Evangelium. Jetzt leg diesen Maßstab mal dem an, was heute um uns herum passiert. Jakobus 3, Vers 1, das ist die Verantwortung. Ich lese das jedes Mal, und wenn ich es lese in der stillen Zeit, dann wird es mir anders. Werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen. Warum denn? Weil Lehre ganze Bewegungen gebiert. Lehre steuert Menschen, Lehre steuert Erlebnis, Lehre steuert den Geist. Wenn ich eine dämonische Lehre mich öffne, kommt ein dämonischer Geist. Wenn ich biblisch lehre, wirkt der Heilige Geist, das ist der Unterschied. Lehre hat eine ungeheure Schlüsselfunktion, die man immer leicht unterschätzt. Da kommen immer die Brüder und sagen, ja weißt du, wir sind ermüdet. Ich habe mir auch überlegt, was ich zu euch sagen soll. Ob ich zu euch sagen soll, ihr Armen, so warm, Freitagabend Lehre. Ich muss euch enttäuschen, ich habe nicht mal einen Millimeter Mitleid, im Gegenteil. Ich freue mich, dass wir die Bibel betrachten dürfen. Das ist das Normale, dass man sich freut. Und heute musst du dich immer entschuldigen, wenn du länger wie eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde predigst. Das ist unnormal. Ich habe erweckte Gemeinde erlebt. Da habe ich 2 Stunden Altes Testament gepredigt. Ich war erledigt, körperlich, von der Hitze. Habe ich gesagt, hör mal auf, haben sie geschrien, nein. Da war ein Unterschied. Wisst ihr, und es ist ganz einfach. Wir haben Verantwortung, Lehre, biblische Lehre weiterzugeben. 1. Korinther 12, 28, ich lese nicht alle Stellen. Epheser 4, Vers 11. Das Amt des Lehrers gehört zum Leib Christi. Ist ein absolut normales Amt. Aber jetzt kommt etwas. Hier geht jetzt Paulus hin und sagt zu Timotheus, zu diesem Mann, der sein Lieblingsschüler war, er gibt ihm hier eine ganz klare Anweisung, wie er vorzugehen hat. Er sagt in 1. Timotheus 4, Vers 16, habe Acht auf dich selbst. Das ist immer der erste Punkt, den jemand, der Gott dienen will, beachten muss. Er muss dafür sorgen, dass sein Verhältnis zu Gott in Ordnung ist durch das Blut Jesu Christi. Er muss mit Menschen und Gott in Ordnung sein. Das ist immer der erste Punkt. Und der zweite Punkt, sagt Paulus, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe dabei, denn, das ist jetzt eine logische Folge, wenn du solches tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche dich hören. Umkehrschluss, wenn man das nicht tut, kommen unter Umständen manche Menschen nicht zur Bekehrung. Ist das klar? Klare Schlussfolgerung von der Stelle. Ungeheure Verantwortung der Gemeinde Jesu. Eine ungeheure Verantwortung. Wenn wir Gott dienen, haben wir auf uns selber aufzupassen und gleichzeitig die Lehre zu hüten. Römer 6, Vers 17. Gott aber sei Dank, dass ihr Knechte der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, dem ihr euch übergeben habt. Und zwar, hier ist die Verantwortung des Hörers. Der lehrt, ist verantwortlich, dass das, was er lehrt, biblisch ist und in Ordnung ist. Und der Hörer muss es prüfen. Wenn er es für biblisch in Ordnung befindet, dann hat er die Verantwortung, dass er dann aufgrund dieser Lehre die Hingabe an den Herrn Jesus vollzieht. Wir haben hier eine ungeheure Verantwortung, die Verantwortung des Hörers. Könnt ihr nachlesen, wenn ihr Parallelstelle lest, Hebräer 5, Vers 12. Ich möchte sie nicht lesen. Titus 1, Vers 9. der sich der Lehre entsprechend an das gewisse Wort hält. Das ist der normale, wahre Gläubige, der sich der Lehre entsprechend an das Wort hält. Hier ist von Ältesten die Rede. Wisst ihr, ich brauche doch keinen Ältesten, wenn der in der Bibel nicht zu Hause ist. Funktionäre hat es in der Welt genug. Wenn ich nicht zum Ältesten gehen kann und ihm jede Frage stellen kann, und der ist nicht in der Lage, wenigstens 2 Tage später jede Frage zu beantworten, brauche ich keinen Ältesten. Ich habe bewusst jede gesagt. Also wenn ich jetzt sage, manche, dann heißt es wieder, ja, weißt du, manche können wir ja auch. Ich muss zum Ältesten gehen können und sagen, Ältester, ich habe ein Problem, ich habe einen Zeuge Jehovas gesehen, was mache ich mit dem? Sag mir, was ist ein Zeuge Jehovas? Was ist Reinkarnation? Was ist das? Was ist jenes? Ja, wenn ich die Ältesten nicht fragen darf, lehrmäßig, ja, wen soll ich dann noch fragen? Wisst ihr, das ist ein Riesenproblem in der Gemeinde Jesu, dass man hier diesen Dienst, den die Bibel eigentlich letztendlich sagt, dass es in der Gemeinde Jesu hineingehört, dass die Ältesten hier die Lehrfunktion haben, wo auch die Gläubige hingeht, dass man es einfach missachtet. Wisst ihr, und was dann passiert? Immer das Gleiche. Es gibt ein altes Gesetz im Reich Gottes, das Sauerteiggesetz, nenne ich es. Da, wo ein Vakuum ist, da breitet sich immer das Negative aus. Wo ein Vakuum ein Leere ist, wisst ihr, was da passiert? Da empfindet der Gläubige das irgendwann als Vakuum und dann kommen irgendwo dominante Persönlichkeiten und dann rennen sie denen nach. Und so entstehen Sekten. Das ist ein altes Lied. Weil das Grundbedürfnis nach diesem Dienst ist da, bloß wenn er biblisch nicht vorhanden ist, dann wird es gefährlich. Und etwas ist natürlich ohne Frage, es gibt nur eine Quelle für Leere. Da müssen wir ganz nüchtern sein. Auch Kirchgeschichte ist keine Quelle. Die Erfahrung ist keine Quelle. Wisst ihr, Erfahrung ist absolut zweitrangig. Die interessiert doch niemand, die Erfahrung. Wenn ihr Erfahrung sehen wollt, dann geht nach Lourdes in die Grotte. Dort seht ihr die Krücke. Dort ist Erfahrung, ist Krankenheilung. Und trotzdem hat nicht Gott geheilt, sondern der Teufel. 2. Timotheus 3, Vers 16. Jede Schrift oder die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und nützlich zur Lehre oder zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk ausgerichtet. Die Quelle aller Lehre muss die Schrift sein. Wisst ihr, jetzt nur ein Beispiel, ich nehme nochmal das Wort, wenn dort jemand erscheint, der sagt, er ist Maria und heilt, dann weiß ich aufgrund der biblischen Lehre, aufgrund Lukas 17, dass niemand erscheinen kann. Dann weiß ich untrüglich von der Bibel her, es kann nicht von Gott sein. Und darum kann ich sagen, wenn es nicht von Gott ist, dann ist es Täuschung, das ist Blendwerk, das ist ein Engel des Lichts, Finsternisengel, teuflisch. Das ist keine Frage. Was wisst ihr, dann kommen die Leute und sagen, sei vorsichtig, sag, vielleicht ist es so. Wenn ich sage, es ist vielleicht so, bin ich bereits ein Verführer, ist euch klar. 1. Timotheus 1, Vers 3. Wie ich dich bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnte, in Ephesus zu bleiben, damit du etlichen Leuten gebietest, nicht anderes zu lehren, auch nicht auf Legenden und endlose Geschlechtsregister zu achten, welche mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. Und doch ist der Endzweck des Gebotes Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Er sagt hier, gebiete manchen Leuten nichts anderes zu lehren. Kennt ihr das? Ich hab, was ich erlebt habe, lehrmäßig. Du hast den Eindruck, es gibt nur ein Kapitel in der Bibel. Das ist 1. Korinther 11. Ich habe es auch lange nicht durchschaut. Es hat Gemeinde, die legen auf das Äußere radikale Wert. Ich muss nochmal sagen, ich halte die Ordnung der Bibel absolut verbindend. Das ist für uns verbindlich. Aber hier gibt es Grenzfälle, wo du plötzlich sagen musst, wo manche Gemeinde das übertreiben. Und ich habe etwas festgestellt, Regel ohne Ausnahme. Ich kenne keine Gemeinde bisher, wo ich das nicht festgestellt habe. Je extremer das war, je extremer war es der Deckmantel, da hat was nicht gestimmt. Da war was faul. Ich sage es einmal hart, da war was faul, unter anderem je nachdem, zumindest 2 Bewegungen weiß ich, da war was faul im sexuellen Bereich. Und das haben wir verdeckt mit der großen Heiligkeit, indem man gesagt hat, die Rocklänge muss mindestens so lange sein. Die Schwester muss mindestens die Haare so haben. Mindestens. Wisst ihr? Wenn ich das heute sehe, würde ich am liebsten fragen, sag mir lieber gleich, was nicht stimmt. Ihr versteht? Ich bin nicht für die Anarchie, dass hier kein Unterschied mehr ist zu der Welt. Im Gegenteil. Ich bin für die biblische Ordnung. Aber hier ist ein Einfallstor von einem anderen Geist. Ist genauso schlimm wie die Zuchtlosigkeit, wo die Gemeinde dann sich der Welt anpassen und alles nachmacht. Ist genauso schlimm.
Und die biblische Lehre ist dazu da, diese Dinge festzustellen. Und dazu gehört das Wort Gottes. Da gehört auch dazu 1. Timotheus 2, Vers 12, einer Frau gestatte ich das Lehren nicht. Das ist einfach eine klare Aussage. Die Schwester hat eine andere Aufgabe. Sie hat andere wichtige Aufgaben, nicht die Lehraufgabe. Und dass heute selbst in freikirchlichen Gemeinden plötzlich der Lehrdienst der Frauen auftaucht, ist absoluter Gräuel vor Gott. Das geht nicht. Andererseits muss man sagen, die Frauen sollen ja lehren. Aber jetzt gucken wir mal, was sie lehren sollen. Hier ist Mangel. Das lehren sie nämlich nicht, das sollte sie. Titus 2, Vers 3. Dass alte Frauen ebenfalls sich benehmen, wie es Heiligen geziemt, dass sie nicht verleumderisch seien, nicht viel im Weingenuss frönen, sondern Lehrerinnen des Guten seien, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, verständig, keusch, haushälterisch, gütig, ihren Männern untertan zu sein, damit nicht das Wort Gottes verlästert werde. Wisst ihr, das sollen die Frauen lehren. Die ältere Schwester sollen die jüngere Schwestern lehren, wie man wirklich, ich sag's einmal, eine biblische Ehefrau ist. Das ist eine Aufgabe. Die Lehrfunktion, die haben die Schwestern. Aber sie haben nicht die Lehrfunktion der Predigt des Wortes Gottes. Und Paulus geht dann weiter und sagt in 2. Timotheus 2,2, was du von mir gehört hast durch viele Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, welche fähig sein werden, auch andere zu lehren. Das heißt, wo eine Grundbegabung lehrmäßig da ist, da soll ich es anvertrauen. Wisst ihr, wie es bei uns heute ist? Ich brauche nur 3 Mitarbeiter für die Kinderstunde, jetzt wen nehmen wir? So geht's. Ja, ich brauche die doch. Da fragt man nicht, ist der fähig? Ist der bewährt? Hat er die Befähigung, es weiterzugeben? Nein, da wird einfach kassiert. Hauptsache, du hast deine Leute, wir sind genauso geworden wie die Welt. Und hier sind die Einfallstore. 1. Timotheus 4, Vers 6. Wenn du den Brüdern solches vorhältst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, genährt mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre, welcher du nachgefolgt wirst. Lehre ist auch Nahrung. Wisst ihr, man wird, das ist doch klar, ich habe eine Leidenschaft. Das sieht man manchmal sieht man es auch nicht. Es gibt so kleine, ich weiß nicht, ob es Kekse sind, ich sage, es sind so wie Brätle, schwäbisch. Die hat innen drin die Erfüllung mit Zitronencreme. Aber wenn ich die Dinger sehe, werde ich schwach. Das heißt, ich mag die einfach. Bloß, was ist jetzt, wenn ich nur noch hingehe und esse so Zitronenbrötle? Ich esse keinen Salat mehr, ich esse kein Fleisch mehr, keine Soße, keine Spätzle. So, ich habe jetzt eine Leidenschaft, ich liebe diese kleinen, süßen Dinger. Es geht nicht lange, ich bin krank. Und so sind die Gläubigen. Wisst ihr, sie wollen nicht die harte und manchmal schwer verdauliche Nahrung, die manchmal gar nicht schmeckt, der biblischen Lehre, sondern sie möchten ihre Bonbons. Wisst ihr, da gibt es so schöne Geschichten. Man kann so schöne Geschichten erzählen. Und da kommen die Geschichtleserzähler auf die Kanzel. Und dann werden die Gläubigen daran gewöhnt. Sie essen nur noch Brötchen. Sie essen nur noch die kleinen Dinger da, die süßen Stückchen. Und nach kurzer Zeit wunderst du dich, dass die Gläubigen krank sind. Das ist genau der Punkt, wenn die Lehre vernachlässigt wird, dann wirst du krank. 1. Timotheus 5, 17. Die Ältesten, welche wohl vorstehen, halte man doppelter Ehre wert. Allermeist die, welche sich in Predigt und Unterricht abmühen. Das kann Arbeit sein, wisst ihr? Wo der andere, der nicht ältest ist, zum Beispiel der Gemeinde, daheim auf dem Sofa liegen kann und kann sich einen schönen Tag machen, da kann sein Ältester, muss hinsitzen und muss was durchstudieren. Ist mit Arbeit verbunden, dass er fähig ist, dieser Anforderung biblischer Lehre gerecht zu werden. Kolosser 3, Vers 16. Das Wort Christi wohne reichlich unter euch, lehrt und ermahnt euch selbst mit Psalmen, Lobgesingen und geistlichen Liedern. Wisst ihr, habt ihr das je erkannt, dass es indirekte Lehre gibt? Die Lieder sind Lehre. Und da schleust der Teufel seine falsche Lehre in die Gemeinde ein. Wisst ihr, wenn ich ein Lied singe, Fels des Heils geöffnet mir. Der Fels, Jesus Christus, der uns nachfolgt. Im Alten Testament ist er der Gemeinde nachgefolgt. Der Fels, Jesus Christus, dem wir jetzt im Neuen Bund nachfolgen. Das ist umgekehrte Reihenfolge, ist aufgefallen. Der Fels im Alten Testament folgte Israel. Und nach der Erlösung folgt das Volk Gottes jetzt dem Felsen. Fels des Heils geöffnet mir, birg mich ewiger Hort in dir, sind Lieder. Ich berge mich in Christo, bleibe in mir, geh hinein in den Felsen. Das ist biblische Lehre, die wird da gesungen, die prägt sich unseren Köpfen ein. Das sind schwere Melodien aus der alten Erweckungszeit, die geht rein ins Herz. Und dann kommen die leichten Liedchen. Ich will einziehen in sein Tor mit dem Herzen voller Dank, ihr kennt's. Ich muss immer wieder dran denken. In den Vorhof will ich treten mit Preis. Will ich in den Vorhof? Nö. Die Bibel sagt, wir sind im Allerheiligsten. Hebräer 10, Vers 19. Ihr begreift, durch gesungene Lieder kann man indirekt, singt mit dir Leere ins Herz. Ist euch das bewusst? Es gibt Lieder, da singe ich nicht. Da klappe meine Lippe sofort zu. Das singe ich nicht. Kann ich nicht singen, was da steht. Wisst ihr, wir werden lehrmäßig die ganze Zeit, ohne es zu wissen, beeinflusst durch Literatur, vor allem aber durch Musik, durch Lieder, was uns ins Ohr gesungen wird. Es bleibt haften. Wenn ihr mal das ganz nüchtern anseht, Hebräer 6, Vers 2 sagt zum Beispiel, an der Anfang des gläubigen Lebens gehört sofort das Fundament der Lehre. Wenn du einen Frischbekehrter hast, was bringt man dem bei? Wisst ihr, das ist gar nicht falsch. Man bringt ihm in der Regel bei, wie er Zeugnis gibt. Das ist zwar richtig, dann hört man auf. Aber Frischbekehrter musst du die Grundzüge biblischer Lehre beibringen. Weil eines darf man nicht vergessen. Das Testament des Paulus. Der Paulus hat ein Testament geschrieben. Der zweite Timotheusbrief. Ist sein letzter Brief, bevor er stirbt, an der Straße nach Ostia. Bevor er geköpft wird. Ich beschwöre dich vor Gott und Christus Jesus, der Lebendige und Tote richten wird, bei seiner Erscheinung und bei seinem Reich. Jetzt was beschwört er? Weltevangelisation. Im Jahr 2000 wollen wir dem Heiland die Welt zu Füßen legen. Die legen die Welt schon jemand zu Füßen. Bloß nicht dem Heiland, sondern dem Antichrist. Predige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Lehre oder Belehrung. Das ist der Auftrag, des Testament des Paulus, das ist Apostellehre. Wir müssen lehren mit allen Mitteln, die Gott gegeben hat. Wir müssen lehren mit dem Mittel der Predigt, wir müssen lehren mit dem Mittel der Überführung, das ist Apologetik. Wo man falsche Lehre demaskiert. Wir müssen tadeln von der Lehre her, ermahnen mit allem Langmut und mit Belehrung. Mit diesen gottgegebenen Mitteln, alle diese Mittel, die Gott hier gegeben hat, mit diesen Mitteln müssen wir lehren. Wisst ihr? Ich weiß, wisst ihr, es ist viel gemütlicher, du sitzt drinnen, brauchst nicht die Bibel aufschlagen. Einmal eine angesehene Brüdergemeinde hat gesagt, in Albstadt hörst du das Rauschen des Heiligen Geistes. Es war Spott, eiskalter Spott. Dann haben sie gesagt, weißt du, wenn dauernd die Blätter der Bibel rauschen. Dann haben sie gemeint, weil du dauernd die Bibel aufschlagen musst. Da habe ich gedacht, Brüder, wenn ihr solche Dinge loslasst, ich weiß nicht, wo ihr steht. Wisst ihr? Wenn ich fortkomme zu Vorträgen, ich gucke da rein, ich sehe schon, was die Leute in der Hand haben. Und 9 von 10 Gruppen haben sie die Bibel nicht in der Hand. Und meistens in der einen Gruppe, wo sie haben, wenn sie die aufschlagen, siehst du alles. Ist gekauft 1958 oder so. Meistens sind es diese alte, wunderbare, wirklich gute alte Lutherbibeln von 1912, die Jubiläumsbibeln, mit Goldschnitt. Aber der Goldschnitt ist schon sehr dran. Das ist nichts, die ist nicht gebraucht. Wisst ihr, das ist das Drama. Keine Lehre. Paulus sagt, ich beschwöre dich, Timotheus, seinem Lieblingsschüler, predige das Wort Lehre, wo es nur auch geht. Das ist letztendlich der... Ich sage das Testament des Paulus. Was ist das Thema der Lehre? Wir haben jetzt im Lauf der Apostelgeschichte diese Themen ja angegangen. Wir werden sie weiter angehen, darum möchte ich sie nur auflisten. Das Hauptthema aller Predigt kann nur sein Jesus Christus und sein vollkommenes Opfer. Wo der Heilige Geist wirkt, sagt die Bibel, dort, Johannes 16, ab Vers 14, wird er Jesus Christus verherrlichen. Das Thema der Lehre ist Jesus Christus und sein vollkommenes Opfer. Ihr versteht? Das ist das große Thema der Lehre. Was sollen wir denn tun? Was soll ich euch lehren, wenn ich euch nicht lehre, was die Bibel über Jesus Christus sagt? Was haben wir für ein Thema? Was interessiert uns denn anderes als der Herr Jesus? Sein vollkommenes Opfer. Dieser Ratschluss der Ewigkeiten, der Gipfel in diesem vollkommenen Opfer im Kreuz von Golgatha. Kolosser 2 sagt selbe, die Erlösung in Christus Jesus, dieser gewaltige Akt, wo die Sünde der Welt bezahlt werden, wo der Vorhang im Tempel in Jerusalem zerreißt von oben nach unten, der Weg ins Heiligtum frei ist. Der Sünder kann plötzlich zu Gott kommen. Und dann die Lehre des Herrn Jesus, wisst ihr. Da kommen die Brüder und sagen, die Bergpredigt ist nicht für uns, die muss man erst im tausendjährigen Reich halten. Ich weiß schon, warum ihr das nicht wollt. Wisst ihr, mein Fleisch will auch nicht die rechte Backe hinhalten, wenn die linke eine kriegt. Dass man es ganz klar versteht, Bergpredigt ist absolut Lehre für das Neue Testament, für die Gemeinde. Ist überhaupt kein Zweifel. Wo steht denn das, dass es die Lehre fürs tausendjährige Reich wäre? Finde ich nirgends. Seine Jünger traten herzu und er lehrte sie. Überschrift steuert die Aussage der Bibelstelle. Ist gar kein Freiheit. Und dazu zur Lehre gehört das ganze Wort Gottes aus dem Alten Testament. Wir müssen aus dem Alten Testament lehren. Wisst ihr, was gelehrt werden muss? Gott schuf die Erde in 6 Tagen, 24 Stunden. Das ist biblische Lehre. Evolution ist vom Teufel, von der untersten Hölle. Das stellt die Aussage der Bibel auf den Kopf, was Gott sagt. Was die Bibel aussagt, wir müssen sie heilsgeschichtlich lehren, Teile des Wort der Wahrheit recht. Wir müssen unterscheiden Israel und die Gemeinde, wir müssen unterscheiden Apostelzeit und Endzeit. Die große Unterscheidung, Gnade und Gesetz, die müssen unterschieden werden. Es muss gelehrt werden in der Gemeinde. Das ist ein Thema der Lehre. Und dann natürlich Römer 15, Vers 4, die Rolle des Alten Testamentes. Dass ich begreife, wenn Gideon so vorgeht, was heißt es für mich? Wenn Josua so vorgeht, was heißt es für mich? Ihr findet in allen diesen Begebenheiten des alten Bundes Jesus Christus. Und ihr findet, was der alte Bund uns zu sagen hat. Wir brauchen das alte Testament genauso wie das neue. Und dann sagt die Bibel was ganz Wichtiges, Johannes 7, Vers 17. Wer diese Lehre tun will, der wird merken, ob sie von Gott ist. Man kann es nachprüfen, indem es tut, indem er gehorsam ist. Das ist mit dem Thema der Predigt. Gehorsam der Lehre Jesu. Dass man gehorsam ist. Lehre ist dazu da, um gehorsam zu sein. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir nur noch hören und nicht Täter sind. Das ist allgemein zu Lehre. Wir sind aber ja bei der Apostellehre. Die Bibel sagt ganz klar, die Lehre der Apostel. Wisst ihr, das ist ganz einfach. Das, was die Apostel gelehrt haben. Jetzt kommt natürlich wieder das alte Problem der Heilsgeschichte. Jetzt sagt man, ja, dann können wir ja alle Stellen aus der Apostelgeschichte heranziehen. Eben nicht. Die Apostelgeschichte heißt im Griechischen Praxis Apostola. Und das heißt Praxis der Apostel. Das ist nicht die Lehre der Apostel, das ist die Praxis der Apostel. Die Praxis der Apostel ist nicht Lehre. Zur Zeit, als die Apostel auf dieser Erde waren, da war der Tempel in Jerusalem. Heute ist kein Tempel mehr in Jerusalem. Paulus beschneidete Timotheus wegen den Juden. Hätte er bestimmt nicht mehr gemacht in der heutigen Zeit. Hier ist ein Übergangsbuch, wo diese zwei Heilszeitalter ineinander gehen. Drum heißt es nicht Lehre der Apostel, sondern Praxis der Apostel. Dort waren noch die Zeichen des Apostels. 2. Korinther 12, 12. Hebräer sagt ganz klar, nur die Apostel und der Herr Jesus hatten diese Zeichenpakete. Das sind so Dinge, Grundsätze, die man einfach wissen muss von der Bibel her. Was ist denn Lehre der Apostel? Wo soll ich bleiben? Ist ganz einfach. Lehre der Apostel sind die Lehrbriefe. Sind die Briefe des Neuen Testamentes. Das ist die Lehre der Apostel. Und da gehört natürlich dazu 1. Timotheus 6, Vers 3, die gute Lehre des Herrn Jesus. Der Herr Jesus hat ja die Grundlehre für die Gemeinde gegeben und die Apostel haben sie aufgegriffen. Das sieht man ganz genau. Das ist kein Widerspruch. Das geht ineinander. 2. Petrus 3, Vers 2 zeigt dann, wie diese Apostellehre zustande kam. Was das ist. Damit ihr der Worte gedenkt, die von den heiligen Propheten vorausgesagt worden sind und dessen, was der Herr und Retter euch durch die Apostel aufgetragen hat. Die Apostel haben die Evangelien geschrieben, die Apostel haben die Briefe geschrieben. Und jetzt muss ich einfach gucken, wo ist in den Evangelien die Lehre der Apostel? Wo ist die wahre Lehre Jesu? Nur ein Beispiel, dass man sieht, dass nicht alles gleiche Ebene ist. Als ein gesetzestreuer Jude zum Herr Jesus kommt, sagt der Jesus auf die Frage, was er tun muss, um gerettet zu werden, sagt der Jesus, wie liest du im Gesetz geschrieben? Er sagt ihm, halte das Gesetz. Das ist doch jedem klar, der die Lehrbriefe kennt und der das Neue Testament kennt, dass hier der Jesus zum gesetzestreuen Jude redet. Als der Nikodemus kommt, sagt er zu ihm, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. Hier ist ein Unterschied in der Lehre, in der Grundlehre. Weil es steht immer in der Überschrift drüber, wen der Herr Jesus meint. Zum Beispiel in Matthäus 24 ist eine ganz wichtige Stelle, da sind 3000 Jahre drin. Da ist die Zerstörung des Tempels in Jerusalem drin, da ist letztendlich drin die Wiederkunft Jesu und der Beginn des tausendjährigen, das Ende des tausendjährigen Reiches. Ist alles drin, einem Kapitel, jetzt muss ich unterscheiden, wo lehrt er für die Gemeinde? Das ist ganz einfach, steht immer als Überschrift drüber. Seine Jünger traten zu ihm und er lehrte sie. Braucht überhaupt nicht überlegen, ob das ihm das gilt, das gilt uns. Wisst ihr, wenn ihr das alles zusammen seht, dann ist es ganz einfach. Apostellehre ist im tiefsten Grunde das, was die Apostel aufgeschrieben haben in den Evangelien für die Gemeinde und was die Apostel in den Lehrbriefen aufgeschrieben haben. Das ist Apostellehre, was das Neue Testament lehrt, immer von den Lehrbriefen her betrachtet. Das ist die alte Regel. Wir kommen nachher drauf, man hat es ganz praktisch. Und so entstand auch die Bibel. Epheser 3, Vers 4, das entstand durch direkte Inspiration. Das gibt es heute nicht mehr. Die war direkt von Gott inspiriert, die Bibel zu schreiben. Wenn es das heute noch gäbe würde, müssten wir die Bibel im Ringbuch lassen und immer, wenn eine neue Offenbarung kommt, einheften. Gibt es nicht mehr, darum ist ein Deckel drauf. Es ist vorne zu und hinten zu, ist vorbei. Die Offenbarung Gottes ist abgeschlossen. Epheser 3, Vers 4. Woran ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen könnt, welches in früheren Geschlechtern den Menschensöhnen nicht kundgetan wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geiste geoffenbart worden ist. Apostel und Propheten waren die Träger der Offenbarung. Sie haben die Bibel geschrieben. Sie haben die Apostellehre unter Inspiration des Heiligen Geistes niedergeschrieben. Und darum kann ich heute sagen, wenn man zu mir sagt, woher weißt denn du, wie man Älteste einsetzt? Sag ich, ganz einfach. Du hast doch keinen Apostel mehr, der das macht, sage ich, ja. Es gibt keine Apostel mehr laut Bibel. Ein Apostel musste den auferstandenen Jesus Christus gesehen haben. Insofern starb die Generation der echte Apostel mit dem letzten Augenzeuge Jesu aus. Man kann natürlich sagen, das, was Gesandter heißt in der abgeschwächten Form, ist der Missionar, der umherreist Gemeindegründer, das ist richtig. Aber hier ist doch was Ungeheures, wo man sieht, dass diese Apostel letztendlich den Auftrag auch hatten, die biblische Lehre niederzuschreiben. In diesem Buch. Und jetzt habe ich es niedergeschrieben. Wenn ich jetzt wissen will, wie ein Ältester eingesetzt wird, gucke ich einfach in dem Buch. Ich gucke in 1. Timotheus 3, ich gucke in Titus 1, ich gucke in der Apostelgeschichte, ich gucke das alles an und sehe genau, wie es geht. Und Paulus hatte hier einen Vollendungsauftrag vor Gott, es muss uns klar sein, er war der Apostel der Heiden, Kolosser 1, Vers 25. Ein Diener der Gemeinde, gemäß dem Verwalteramt Gottes, das mir für euch gegeben worden ist, dass ich das Wort Gottes auf sein Vollmaß bringen soll. Das heißt, für Paulus war hier der Auftrag, den hat ihm Gott gegeben, das Wort Gottes zu vollenden. Jetzt könnte man sagen, aber hinterher hat doch noch der Johannes die Offenbarung geschrieben. Ich würde die Stelle nicht verstehen, wenn ich die Offenbarung nicht einmal durchstudiert hätte aufs Alte Testament. Es steht in der Offenbarung wirklich nichts Neues. Es sind nur Bilder aus dem Alten Testament, es ist keine neue Offenbarung. Aber das Geheimnis des Christus, das war in Paulus seine Aufgabe, es hat ihm Gott anvertraut. Und jetzt kommt die Autorität und ich denke, die vergessen wir manchmal. Diese Lehrautorität der Apostellehre, was die Apostel niedergeschrieben haben in der Heiligen Schrift, von dem sagt Paulus, Galater 1, Vers 8, wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium predigen würde, außer dem, was wir euch, das sind die Apostel in dem Fall, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Überlegt euch mal, was das heißt. Es ist ein Fluch drauf, von der Lehre der Apostel abzuweichen. Das tut man nie ungestraft, nie. Darum ist so wichtig, dass wir als Gläubige die Lehren der Apostel verstehen. Hebräer 1,1 sagt Bibel, der Herr Jesus ist Gottes letztes Wort. Ist die letzte Botschaft an die Menschheit. Niedergeschrieben von den Aposteln. Er kommt als Person, als das fleischgewordene Wort. Und die ganze Erklärung dazu schreiben die Apostel als das geschriebene Wort nieder. Das ist Gottes letztes Wort. Gott redet anders nicht. Und wer das nicht will, dem hat Gott nichts mehr zu sagen. Wer die Bibel nicht als letzte Autorität anerkennt, für den hat Gott nichts mehr zu sagen. Der Jesus ist Gottes letztes Wort. Das fleischgewordene und das geschriebene Wort ist Gottes letztes Reden an diese Menschheit. Und die allgemeine Grenze ist 1. Korinther 4, Vers 6, nicht darüber hinauszugehen, was geschrieben steht. Wisst ihr, ich darf auch nicht lehren, was nicht geschrieben steht. Es ist auch das biblische Lehre, was nicht gelehrt wird, wo die Bibel nichts sagt. Jetzt kommt plötzlich einer und sagt, ja, wir lehren jetzt auch was nicht in der Bibel steht. Und ich sage, oh, es geht nicht.
vorbei.
Ich zeige nachher noch ein paar Beispiele. Die andere Abgrenzung ist das mosaische Gesetz, Römer 10, Vers 4. Christus ist das Ende des Gesetzes.
Jetzt kommen die Gläubigen und sagen, ja, weißt du, 5. Mose 22, das musst du halten.
Ich sage, ja, ja, dann lesen wir weiter.
Keine Faser aus zweierlei Stoff, ich hoffe, du hast nur Baumwolle an. Oder nur Wolle. Weh dir, du hast es nicht.
Ja? Ja, weißt du, so extrem wollen wir nicht sein. Ich sage, ja, guck, aber vorher, zwei Vers vorher, so extrem sind wir dann.
Wisst ihr, da fängt es an mit der Lehre. Ich sage es mal ganz hart, entweder alles oder gar nichts. Entweder vollständig die Lehre der Apostel, absolutes, geschriebene, inspirierte Wort, heilsgeschichtlich geteilt oder lieber gar keine Lehre.
Das spielt sowieso keine Rolle, wenn jeder tut, was er will.
Wir haben hier die heilige Verpflichtung, die Heilsgeschichte zu beachten, das Wort der Wahrheit recht zu teilen, ist überhaupt keine Frage. Ihr kennt sie ja an der alten Lehre von der Geistestaufe. Im Alten Testament steht gar nichts, also ist sie nicht da. In den Evangelien ist sie nur verheißen, also ist sie nicht da. Das kann ich nicht sagen, die Jünger waren geistgetauft, da war sie nicht da. In der Apostelgeschichte bis Kapitel 1, Vers 8 war sie nicht da. Sie beginnt bei Apostelgeschichte 2, Vers 1. Jetzt muss ich gucken, was ist das? Apostelgeschichte 11 zeigt mir ganz klar, dass es Wiedergeburt ist, Geistestaufe, Versiegelung mit dem Heiligen Geist, Errettung, alles in einem, im Paket. Epheser 1 sagt mir, in dem Moment, wie du zum Glauben kommst, wurdest du versiegelt. 1. Korinther 12, 13 sagt mir, du wurdest in den Geist getauft, als du dem Leib zugefügt wurdest, bei der Wiedergeburt. Das sind klare Dinge, wo ich heilsgeschichtlich unterscheiden muss. Ich habe mal mit einem Pfingstprediger mich duelliert wegen Lehre. Hat er mir geschrieben, wie David gesalbt war. Und ich sage, ja und? Du bist nicht David, ich auch nicht. David gehört zum alten Bund. Wir haben den Geist der Sohnschaft, was völlig anders, biblisch lehrmäßig. Und das ist die heilige Verpflichtung, das inspirierte Wort wirklich so zu lehren, wie es die Apostel gelehrt haben, nämlich geteilt nach der Heilsgeschichte. Wisst ihr, da gibt es Ordnungen, die ich jetzt hier nur angerissen habe, wir kommen gleich drauf auf dem dritten Blatt. Da gibt es das Gewisse, das Beispiel des Doppelzeugnisses, da gibt es die Natur. Ich zeige es nachher, wie es geht, das ist ganz einfach. Ich behaupte, dass man heute jede Lehrfrage lösen kann, jede. Das ist ein Märchen. Wisst ihr, der Luther hat uns ein Wort übersetzt. Da könnte ich schreien, dass er das so übersetzt hat. Das ist das Wort Stückwerk. Wenn einer nicht gehorsam sein will, wenn einem nichts mehr einfällt, wenn einer nicht durchblickt, wenn einer irgendeine Ausrede braucht, dann kommt immer das Gleiche. Stückwerk. Weißt du, es ist Stückwerk. Es ist alles Stückwerk. Unsere Erkenntnis ist bloß Stückwerk. Ich hatte jetzt einen Pfingstprediger. Der war nicht weit weg von der Wahrheit. Ich habe sowas noch nie erlebt. Der war bis auf die Lehre der Zungenrede, war der einig. Und dann sind wir in den Clinch gegangen. Und plötzlich sagt er, aber es ist alles Stückwerk. Sei halt, wir haben vorher festgestellt, da steht Eckmerus. Ein Teil des Ganzen. Der war ehrlich, ist er blass geworden. Ich bin bei dem Mann überzeugt, dass ihn Gott rausholt. Ist er? Entweder Lehre der Apostel oder keine Lehre der Apostel. Heilsgeschichtlich geteilt oder nicht geteilt. Wenn man die Bibel nicht nach der Lehre der Apostel behandelt, indem man sie heilsgeschichtlich teilt, indem man diese ganzen Regeln der Schrift beachtet, das ist besser, man beachtet sie gar nicht, weil dann endet es im Chaos. Ein alter Kirchenvater sagte, es ist genügend Licht in der Schrift, dass die wahren Gläubigen, die Gott dienen möchten, es verstehen. Da sage ich, aber auch genügend von Gott gegebene Dunkelheit, dass alle, die unehrlich sind, in die Irre gehen. Genau das ist. Die alte Lutherbibel hat ein wunderbares Versle. Kennt ihr das noch? Ihr kennt es. In des alten Bundes Schriften merke an der ersten Stelle Mose, Josua und Richter, Ruth und zwei von Daniel. Da kommen sie alle, von Samuel. Da kommen sie alle, die ganzen Bücher. Der letzte Vers heißt, Mensch, gebrauche, was du liest, dir zum Segen, nicht zum Fluch. Da kommt einmal diese Forderung, wo sagt, das, was du vor dir hast, die Bibel, kann eine Segenslinie sein oder eine Fluchlinie. Die Zeugen Jehovas haben auch die Bibel. Sie fahren in die Hölle. Sie kennen Jesus Christus nicht als Erlöser. Darum ist es so wichtig, dass man die Lehre der Apostel predigt. Es reicht nicht nur, dass man Bibel hat, sondern man muss die Lehre der Apostel feststellen. Und ihr seid als Gläubige verpflichtet, dass ihr wisst, was ist Lehre der Apostel. Ihr werdet es nachher sehen.
Paulus ist ein Musterbeispiel. 1. Korinther 4, Vers 16. Er sagt hier, werdet meine Nachahmer. Das ist das große Ziel. Paulus sagt, werdet meine Nachahmer, so wie es der Paulus gemacht hat. Das ist das Muster für die Heiden. Epheser 4, Vers 13. Bis dass wir alle, Geschwister, jetzt passt auf, streicht das Stückwerk aus euren Köpfen. Das steht dort nicht. Dort steht ein Teil des Ganzen. Es gibt die Ausrede des Stückwerks, der Stückwerkserkenntnis nicht. Hier steht, dass die Offenbarung, die direkte Inspiration, ein Teil des Ganzen ist. Nirgends lehrt die Bibel, dass Gott praktisch verschleiert, offenbart, dass man es nicht richtig erkennen könnte. Sondern hier steht etwas. Bis dass wir alle, und jetzt sagt mir mal, wer bei alle ausgenommen ist als Gläubige. Wer fällt hier bei alle? Bis dass wir alle zur Einheit des Glaubens und zur Vollerkenntnis des Sohnes Gottes gelangen sollen. Wisst ihr, was das heißt? Es gibt nur eine Lehre, die echt ist. Es gibt nur eine Lehre, die Wahrheit ist. Wenn du das in manche Gemeinde sagst, dann siehst du, wie sie langsam größer werden auf die Stühle. Sie gehen in Sprunghaltung. Da kommt die giftige Frage, und du meinst, du hast die, gell? Kennt ihr das? Ich habe die nicht, aber dieses Buch ist sie. Und solange ich mich an die Regeln dieses Buches halte, werde ich mich in dieser Wahrheit bewegen. Aber wenn zwei Brüder oder zwei Schwestern völlig unterschiedlichster Herkunft ihre ganze Lehre, die ihm ihnen beigebracht hat, aus den Köpfen rauswerfen, hingeht, Gott um Licht bittet und die Bibel miteinander studiert, dann kann nur ein Endergebnis feststehen, sie kommen zur Einheit und zur gleichen Erkenntnis aus. Das lehrt die Bibel. Und das ganze Stückwerksgerede ist alles bloß eine ganz billige Ausrede, meistens von denen, die zu faul sind, die Bibel zu studieren. Habe ich festgestellt. Soll ich sagen, was ich für ein Ziel mit Nürtingen habe? Ganz einfach. Ich will, dass wir alle gleiche Meinung sind. Alle. Nämlich dieser Meinung, dass wir alle zum biblischen Glauben an den Sohn Gottes und zur Vollerkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Da kann es auch sein, dass ich mich korrigieren muss. Ihr versteht. Aber das Ziel ist, dass alle dem biblischen Maßstab gerecht werden. Wisst ihr, es gibt eine Demut, die ist vom Teufel. Wo man so bescheiden ist. Ach, weißt du, so weit möchte ich gar nicht gehen. Wir sind doch alle Sünder und es ist doch alles Stückwerk. Heuchler. Ist euch das klar? Wenn ich das Wort Stückwerk höre, mir geht es kalte Buckel an. Geschwister, die Bibel ist klar, auch lehrmäßig. Sie gibt einen ganz klaren Posaunenton. Paulus sagt einmal, wo es gerade um Zungenrede zum Beispiel geht, um verständliche Rede, um Lehre, sagt er, wie kann man sich zum Kriege rüsten, wenn die Posaune keinen klaren Ton gibt? Genauso ist es. Wie kann ich kämpfen im Alltag, wenn ich keine klare biblische Lehre habe? Wisst ihr, das ist doch für mich von letzter Bedeutung. Ich arbeite im hochgradigen Wirtschaftsbetrieb. Ich muss doch ganz genau wissen, was darf ich nicht. Ich muss doch ganz genau wissen, was ist mit Lüge. Ich muss ganz genau wissen, was darf ich, wo darf ich mitgehen mit den Kollegen, wo nicht. Das ist, muss doch klar sein. Das ist doch kein Nebel. Wo ist hier die Lehre der Apostel? Lässt mal eine Kirchgeschichte. Die war da in der Urgemeinde. Bloß bei uns ist alles versandet, weil wir humanistisch sind. Aber in dem Moment, wie wir uns wieder zu diesem Ziel bekennen, dass wir praktisch zur Einheit des Glaubens und zur Vollerkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, dann wird Gott es tun. Dann wird er uns letztendlich lehrmäßig, ich sag's einmal, wachsen lassen. Und da gibt's halt keine Probleme mehr unter den Gläubigen. Dann ist nur das Fleisch übrig und mit dem wird er auch fertig. Aber Lehrprobleme gibt's dann keine mehr. Philipper 3, Vers 15. So viele nun erwachsen sind, wollen wir auch so gesinnt sein. Wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Nur lasst uns, wozu wir auch gelangt sein mögen, nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Was soll man erstreben? Dasselbe. Einheit des Glaubens, Vollerkenntnis des Sohnes Gottes. Alle erwachsenen Gläubigen, egal wo sie stehen, visieren dieses Ziel an mit denselben Mitteln und es funktioniert. Keine Frage, es funktioniert. Aber ihr braucht dasselbe Ziel. Das habt ihr schon mal Wanderung gemacht. Wenn ich auf den Gipfel will und der andere will auf der andere, treffen wir uns selten. So ist es biblisch auch. Wenn ich vollkommene Einheit des Glaubens und Vollerkenntnis der Lehre will und der andere sagt, ja weißt du, Karl Hermann, ich habe das Ziel, ich möchte, dass die Gläubigen sich in der Gemeinde wohlfühlen. Es soll eine Heimat sein, ein Nest. Schön, gell? Versteht? Merkt ihr was? Da habe ich immer schlechte Karte. Sagt mir immer, au, oh, weißt du, Karl Hermann ist extrem. Ich sage, ja, ja, das will ich auch. Als zweites, ich will Lehre der Apostel. Ich will Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie blieben in der Lehre der Apostel, das will ich. Das ist der erste Schritt und dann kommt alles andere. Das andere steht falsch, aber muss es gewichten. Apostelgeschichte 20, 32, was macht Paulus? Er weiß, dass er nicht mehr kommt. Es war ihm klar. Nun übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das mächtig ist zu erbauen und euch das Erbe zu geben unter allen Geheiligten. Er übergibt sie der Wirkung des Wortes. Das ist es. Wisst ihr, und wenn wir heute in eine Versammlung gehen und nicht mehr erwartet, dass der Herr durch das Wort handelt, ja, was, zu was kommen wir denn? Vorträge kann man genug hören, da ist die Volkshochschule dafür da. Die macht Vorträge. Aber in der Gemeinde Jesu ist eine ganz andere Ebene. In der Gemeinde Jesu wird das Wort gepredigt, auf das die Gnade Gottes an den Herzen ihr Werk tun soll. Das ist der Unterschied. Johannes 16, 13. Der Heilige Geist wird euch in die ganze Wahrheit führen. Johannes 17, 17b, dein Wort ist die Wahrheit. Hier ist eine ganz klare Aussage. Immer wo der Heilige Geist wirkt, geht es in die Bibel hinein, ins Wort Gottes. Und das sind die wahren Gläubige, die wie Psalm 1 sagt, Tag und Nacht über diesem Wort sind. Die sind gepflanzt wie Bäume an Wasserbächen. Das ist keine Frage. Wo die Bibel meine Leidenschaft ist. Mein Bruder gesagt, mit mir können wir nichts haben. Er hat gesagt, der hat recht. Was, ich hatte recht. Er hat gesagt, kann man kannst du bloß über den Glauben reden. Ja, schon was dran. Ich verstehe dich, kein Eigenlob. Aber wisst ihr, was haben wir denn für ein Zentrum? Wisst ihr, ich habe die Nase so voll von dieser elenden Welt. Ich habe heute wieder, ich sage es mal, 9 Stunden auf der Bank zugebracht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ist das schön? War das schön? Ich hatte noch 10 Minuten eine Kollegin, die fast zusammengeklappt ist, oder noch eine Stunde. Ich hatte noch kurze Zeit, ich weiß nicht mehr mal, was Stadt oder das Finanzamt am Hals mit Pfändungen. Ich hatte noch kurze Zeit, hatte ich Dinge, mir sind die Haare zu Berge gestellt. Ist das der Sinn des Lebens, die Erfüllung des Menschen? Muss ich sagen, ich bin froh, wenn ich raus bin. Ich bin froh, wenn ich meine Bibel aufschlagen kann. Wisst ihr, ich habe schon erlebt, solche Veranstaltungen rauschen für das Auge, die Welt. Und dann kam ich raus und dann durfte ich abhauen. Das ist immer Gnade, immer abhauen. Und dann habe ich die Gemeinde betreten. Schwester, ich kann es nur vergleichen, wenn du dich in Balsam wirfst, wenn du wund bist. Es war wie Balsam, ich war in der Gemeinschaft der Heiligen. Ich so, das ist es. Wenn wir über dem Worte Gottes sitzen können, zusammen Tag und Nacht, das ist Balsam. Apostellehre. Sie blieben in der Gemeinschaft, in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und den Gebeten. Das ist Gemeinde und der Rest ist keine Gemeinde. Aber jetzt haben wir ein Problem. Ich bin euch schuldig zu zeigen, wie man Apostellehre aus der Bibel rausfiltert. Ich denke, da sind wir uns einig. Ich kann euch predigen, Psalm 137, Vers 9, nimm die Kinder deiner Feinde und schlag in den Schädel ein. Geht. Steht in der Bibel. Ich kann euch predigen, geh hin und lass niemandem leben. Geht alles. Wisst ihr, ich kann euch predigen, wenn du das Sabbat nicht hältst, stirbst du. Kann ich alles predigen, steht in der Bibel. Wisst ihr, jetzt kommt es darauf an, wie unterscheide ich jetzt, was ich lehre für das Neue Testament, was ich lehre der Apostel und was nicht. Ich habe hier ein Beiblatt gemacht, ein sogenanntes Lehrraster. Dieses Raster hat mir persönlich geholfen, klar zu sein geistlich. Alles in der Bibel, alles, was die Schöpfungsordnung betrifft, wisst ihr, was das ist? Das sind die 6 Tage der Schöpfung, a 24 Stunden. Das ist die Natur. Das ist die Rolle von Mann und Frau. Wisst ihr, wenn ich mir überlege, was Mann und Frau für eine Aufgabe haben, brauche ich nicht einmal groß überlegen. Ich sitze nur hin und überlege mal, was hat Gott geplant? Wie hat er Mann und Frau geschaffen? Ist ganz klar. Wisst ihr, warum die Frau zum Beispiel in der Bibel keine Führungsrolle haben darf? Nicht, weil Gott die Frau diskriminiert, sondern das ist ein ganz einfacher Grund. Gott hat die Frau dazu gegeben, dass sie bemuttert. Die Mutterrolle, das ist die große Aufgabe der Frau, dass sie bemuttert. Und jede Frau hat einen Mutterinstinkt. Wisst ihr, was da passiert? Das kann ich überhaupt nicht verhindern. Selbst in diffizilsten Lehrfragen wird bei der Frau an bestimmten Punkt der Mutterinstinkt durchkommen. Und wo die Brüder hinstehen und knallhart Nein sagen, wird die Frau Ja sagen. Das ist der ganze Grund, warum der Herr der Frau gebot hat, dass sie nicht führen soll, nicht lehren soll. Ich habe es einmal erlebt mit der Kindertaufe. Da war eine Schwester, die hat aus katholischem Elternhaus Probleme gehabt, die haben fast kaputt gemacht, weil sie ihre Kinder nicht taufen lassen wollten. Und die Brüder haben gesagt, wenn du Gott dienst, keine Frage, du kannst deine Kinder nicht mehr taufen lassen. Dazu nicht katholisch. Das war denen klar. Jetzt kamen die Schwestern. Ich habe gesagt, na, taufen wir es heimlich wegen der Schwestern. Wegen dem armen Kind. Hat man nie gemacht. Wisst ihr, es gibt aber andere Punkte, wo dann wieder Gott den Dienst der Schwestern braucht. Wo auch Gott den Dienst der Schwestern vorgesehen hat in der Gemeinde, wo sie ihrer Aufgabe gerecht werden. Wo ein Mann völlig versagt. Drum Schöpfungsordnung heißt, auch der Unterschied von Mann und Frau in der biblischen Aufgabenstellung, dass man das anerkennt, das ist Schöpfungsordnung. Schau ganz einfach, alles was vor 2. Mose 16 geschrieben steht, ist nicht Gesetz. Ist nicht mosaisches Gesetz, das ist Schöpfungsordnung. In 2. Mose 16 beginnt der Prolog zum mosaischen Gesetz. Schlecht zu merken. Denn alle grundsätzlichen Lehren über Gott sind unabhängig von irgendeiner heilsgeschichtlichen Linie. Weil Gott derselbe ist, darum ist die Lehre über ihn immer dasselbe. Alle grundsätzlichen Lehren über den Menschen sind gleich. Der Mensch war in 1. Mose 6 vollständig verderbt und hat nur Böses im Herzen. Und so ist der Mensch heute genau gleich. Kein Unterschied. Alle grundsätzliche Lehre über die Schöpfung sind auch gleich. Alle grundsätzliche Lehre über die Weisheit Gottes. Das heißt, wenn ich zum Beispiel wissen will, wie benehme ich mich weise in der Welt, wisst ihr, was ich mache? Ich lese Sprüche. Eigentlich sollte Gläubiger dauernd Sprüche lesen, dass er die Weisheit, wie Gott will, dass er in der Welt wandelt, dass er es begreift. Ich habe mal beim Röntgen, ich wurde geröntgt und ich weiß nicht, was da war. Auf jeden Fall, ich habe so lange warten müssen, dass mir es gelungen ist, bis Kapitel 30 die Sprüche durchzulesen. Ich war dann nur böse, dass ich 31 nicht mehr geschafft habe. Ich sage euch, ich habe es aus Verzweiflung gemacht, weil es so lange ging. War eine ungeheure Segenszeit. Wenn du plötzlich siehst, wie die Weisheit Gottes in der Welt dir zeigt, wie du dich benehmen sollst. Das gehört genauso dazu. Das ist Lehre, direkte Lehre der Bibel. Hier ist nichts zu teilen. Genau das gleiche die Lehre Jesu für die Gemeinde. Immer wenn es heißt, seine Jünger traten herzu und er lehrte sie, dann ist die Gemeinde gemeint. Wenn ein Pharisäer kommt oder wenn hier etwas kommt, wo eindeutig ein mosaischer Gesetz zuzuordnen ist, dann muss ich sagen, halt, hier war es wahrscheinlich heilsgeschichtlich anders. Aber wo es klar ist, wo es steht, die Jünger traten herzu, Lehre für uns, brauchen wir gar nicht groß beachten, immer nur die Überschrift lesen. Und dann Apostellehre, die Lehrbriefe, ist gar keine Frage. Und dann sieht man aus den Lehrbriefen die Praxis der Apostel innerhalb der Apostelgeschichte, wenn es durch die Ziffer 6, durch die Lehre Jesu und durch die Ziffer 7, durch die Lehrbriefe gedeckt ist. Das heißt, ich muss die Apostelgeschichte immer von den Lehrbriefen her lesen. Ich muss die gesamte Bibel von den Lehrbriefen her lesen. Dort ist die Erklärung. Diese Dinge sind direkte Lehre, da wollen wir nicht überlegen. Ist eigentlich ganz einfach. Wenn man das ein bisschen beachtet, dann filtert man 90% aller Irrlehren aus. Jetzt kommt das Zweite. Es gibt hier eine Regel. Das sagt die Bibel, auf 2 oder 3 Zeugen Mund soll jedes Zeugnis bestehen. In der Regel ist jede klare Lehre der Bibel, die die Gemeinde betrifft, auch in der Apostellehre, hat mindestens ein doppeltes Zeugnis. Es steht glasklar so drin, dass man sich überhaupt nicht täuschen kann. Was nicht heißt, dass wenn es Gott einmal schreibt, das dann nicht verbindlich ist. Aber die Lehre, und das ist Gottes Art, aus 2 oder 3 Zeugen Mund zu bezeugen. Manchmal bezeugt er sogar 10-mal. Viele Male. Und jetzt muss ich auch gucken, in der Gewichtung, wie Gott es bezeugt. Ich muss einfach die Bibellehre auf diese Dinge hin, ich muss sie durchlesen und dann muss ich es lehren. Was machen wir aber jetzt, wenn keine eindeutige Lehre vorliegt? Wenn keine Lehre hier vor der Bibel klar etwas sagt. Es gibt Dinge, wo die Bibel nichts drüber sagt. Dann ist es ganz einfach. Wenn es in der Bibel gar keine Bibelstelle gibt, die etwas zu der Thematik sagt, dann geht es nach meinem Gewissen. Dann habe ich den Heiligen Geist in meinem Herzen, der mein Gewissen dann auch letztendlich, wenn es biblisch ausgerichtet ist, mahnt, wenn es nicht in Ordnung ist. Wenn es eine Bibelstelle gibt, der einfach Zeugnis, und der Heilige Geist spricht mich durch dieses einfache Zeugnis an, dann habe ich zwei Zeugnisse, die Bibelstelle und mein Gewissen, dann bin ich gebunden in meinem Gewissen. Das ist keine Frage. Das ist auch das, was man das persönliche Rede nennt. Nur ein Beispiel aus diesem Gewissensreden. Ich wollte zwei Dinge. Zuerst, ich wollte mal mit den Kollegen weggehen, kurz nach meiner Bekehrung, aber ich habe nicht gewusst, ob ich weggehen darf. Da war ich noch zu grün von der Bibel her. Mein Gewissen hat ein bisschen angeschlagen. Ich wusste nicht, darf ich mit, darf ich nicht mit. Jetzt bin ich einfach in der stillen Zeit hingegangen, habe gebetet, habe gesagt, Herr Jesus, darf ich mit, darf ich nicht mit. Ich habe nicht Bibel aufgeschlagen, ich habe nur weitergelesen. Und der Zufall, in Erfüllungszeit, der göttliche Zufall hat gewirkt, dass ich in Sprüche 1 kam. Und dort steht im 9. Vers, wenn dich die Sünder locken, so folge ihnen nicht. Und dieses Wort hat bei mir eingeschlagen. Das war wie wenn es beleuchtet würdest. In dem Moment hat mein Gewissen angeschlagen. In dem Moment hatte ich das Zeugnis der Schrift vom Heiligen Geist lebendig gemacht. Und jetzt wusste ich, für mich ist das jetzt verbindlich. Aber das ist noch lange nicht für den Harald verbindlich. Das persönliche Reden Gottes betrifft immer mich allein, da kann ich keine Lehre draus machen. Aber ich wusste jetzt, du musst ganz klar gehen. Wisst ihr, und das Gewissen geht genauso, wenn keine Bibelstelle geschrieben steht. Ein Chef von mir wollte mal einem Kunde als Werbegeschenk ein Skatspiel geben. Ich war früher leidenschaftlicher Kartenspieler. Ich habe vom Poker bis runter fast alles gespielt. Und ich habe ja gewusst, Sünde. Dann habe ich wieder gebetet. Ich wusste, es gibt keine Bibelstelle. Habe ich gebetet. Herr, zeig mir, soll ich das Kartenspiel weitergeben? Ich habe eine Angewohnheit, weil ich nie Zeit habe und ich muss immer lesen. Lese ich in der Badewanne auch schon, seit ich so alt ich fast bin, lese ich in der Badewanne. Und ich habe in der Badewanne einfach ein Buch, ich hole einfach ein Buch. Was für ein Zufall. Ich hole ein Buch und lese ein Buch über Gebet. Da kommst du ja nie drauf, dass da was drinsteht. Und ich habe Folgendes dann gemacht, ich bin einfach hingegangen, habe das Buch aufgeschlagen und lese an der Stelle, wisst ihr, was da drinsteht? Da kommt die Geschichte einer Mutter, die ins Gefängnis geht, ihrem Sohn, der im Gefängnis ist, eine Bibel bringt. Und der zerreißt die Bibel und sagt zu seiner Mutter, du hast mir mit 16 Jahren das Kartenspiel beigebracht. Hättest du mir das Kartenspiel nicht beigebracht, würdest du mir jetzt keine Bibel bringen. Nachdem du mich zerstört und ruiniert hast durch das Kartenspiel, durch das ging ich auf Abwege, zerreiße ich jetzt deine Bibel, die will ich jetzt auch nicht mehr. Wisst ihr, was passiert ist? Ich musste plötzlich nicht mehr drüber beten, ob ich mein Kartenspiel weitergebe. Wisst ihr, so redet Gott. Er redet durch die Schrift zu meinem Gewissen, er redet aber auch direkt zu meinem Gewissen. Aber ich habe das Rede des Gewissens nicht nötig, das möchte ich betonen. Da gilt das Gewissen nicht, wo direkte Lehre vorliegt. Wenn die Bibel zu mir sagt, ich soll mich absondern, dann hat es nichts mit zu tun, dass ich dann sage, ob ich mich absondere oder nicht, ist meine Entscheidung. Überall, wo ein Befehl Jesu vorliegt, muss ich handeln, ohne dass ich hier Rücksicht nehme auf meine Gefühle. Nur wo kein klares Schriftzeugnis ist, da geht es nach Gewissen. Das ist eine ganz einfache Sache. Wo ein klarer Befehl Jesu ist, gibt es nichts zu diskutieren, wir müssen es tun. Merkt ihr was? Wir müssen lehren. Ihr versteht es jetzt. Auch hier brauchen wir nicht diskutieren. Aber wo das nicht ist, geht es nach meinem Gewissen. Wenn dann weder eine direkte Lehre vorliegt, noch ein Gewissenszeugnis, wenn überhaupt nichts vorliegt, dann gibt es noch ein letztes Kriterium, das sagt Paulus in 1. Korinther 11, wisst ihr nicht, dass euch die Natur lehrt, die Schöpfungsordnung und die Natürlichkeit der Logik der Schöpfung. Das ist ein Kriterium. Wisst ihr, der Mensch hat natürliche Empfindungen, die ihm eingepflanzt sind von Gott her. Der Mensch hat zum Beispiel Abneigung gegen bestimmte Dinge. Wisst ihr, ich darf einmal derb sein. Wenn ich jetzt irgendwo zu Gast bin und spuck auf den Tisch, dann braucht man hier keine Lehre drüber zu machen, dass das nicht geht. Das empfindet jeder Mensch als natürlich unnormal. Und der normale Gläubige, der normal ist, wird dann auch so wie Gott es in seiner Schöpfung, in seinem Sein, das in sein Herz hineingelegt hat, wird er natürlich empfinden. Und ich habe festgestellt, wenn ich zum Beispiel keine direkte Lehre habe, mein Gewissen auch nichts sagt, und ich möchte trotzdem biblisch gehorsam sein, dann überlege ich einfach, Wie empfindest du das? Wie empfindest du das vom Natürlichen her? Ich habe ganz selten erlebt, dass ich da nicht das Richtige traf. Da ist Gott dann treu. Wir haben drei Ebenen. Direkte Lehre, wo die was ganz klar lehrt für die Gemeinde. Oder, wenn das nicht der Fall ist, wo das Gewisse angesprochen wird. Oder das Dritte, wo ich einfach aufgrund der Natur erkenne, wie das ist. Wisst ihr, ist so einfach. Eine schwärmerische Richtung, die hat mir mal voll Begeisterung erzählt, dass der Nikolaus von der Flüe oder von der Kühe, ich weiß nicht, wie er heißt, aber dass dieser katholische Heilige, dass der, ich glaube, 4 Jahre nur von der Hostie gelebt hat. Halt, Bibel. Was lehrt die Bibel? Die Bibel lehrt nicht, dass man nur von der Hostie leben soll. Aber mich lehrt die Schöpfungsordnung Gottes, dass Gott den Menschen so geschaffen hat, dass er ist. Dass der Mensch sich völlig normal benimmt, gemäß seiner Schöpfung. Also was für mich erledigt, das war Schwärmerei. Wisst ihr, so einfach ist es. Und hier dazu braucht man auch den Verstand. Darum ist die Lehre auch der Charismatiker, make your mind blind, das heißt, mach dich passiv, schalt deinen Verstand aus, so teuflisch. Ich brauche den Verstand, um die direkte Lehre der Apostel zu erkennen. Ich brauche ein gehorsames Herz, dass das Gewisse durchbohrt werden kann vom Schwert des Geistes. Und ich brauche meinen Verstand, um zu überlegen, was eigentlich normal ist. Mir sagte mein alter Bruder, der Heilige Geist macht normal. Wisst ihr, wenn ihr das seht, dann haben wir was ganz Einfaches. Wir haben, ich möchte mal wiederholen, wir haben den Befehl Jesu Christi, dass wir in der Lehre bleiben sollen. Wir haben ganz klar die Praxis der Apostel, dass sie in der Lehre der Apostel blieben. Und jetzt haben wir eigentlich ganz einfache Regeln der Schrift, wie man hier drin bleibt. Wir haben alle direkte Lehre der Bibel. Wir haben für die neutestamentliche Gemeinde alle Lehren der Evangelien für uns, wo ganz klar die Jünger angeredet sind. Wir haben die Lehrbriefe der Apostel. Wenn man das in der Heilsgeschichte richtig einsetzt, so wie es die Bibel uns vorgibt, dann können wir schon 99% aller Lehren erkennen. Dann gehen wir einen ganz klaren Weg. Und das Prozent, wo noch übrig bleibt, das geht dann übers Gewissen oder über das Zeugnis der Natur. Und ich bin immer wieder selber fasziniert von der Bibel her, wie einfach es ist. Es ist viel einfacher, wie man glaubt. Wisst ihr, das Komplizierte ist immer der Mensch und sein Herz, der das nicht will. Im Prinzip ist es immer die alte Rebellion, die nicht will. Mir sagte mein Ältester, wo es um einen Lehrschritt ging, weißt du, das würde ja bedeuten, dass ich jetzt meine Bibel studieren müsste. Aber ich denke, du bist bald dran. Es war zu spät. Es gibt Brüder, die haben von Gott den Auftrag und die Verpflichtung zu lehren. Gehöre ich auch dazu. Aber unabhängig davon bleibt die Gemeinde, auch wer hier keinen Auftrag zu lehren hat, bleibt die Gemeinde in der Lehre der Apostel. Und das war die wahre Urgemeinde. Das war Urgemeinde. Evangelisation, Taufe, Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Brotbrecher und Gebet. Das ist Urgemeinde. Wisst ihr, Geschwister, und der Herr Jesus hat befohlen, in der Lehre zu bleiben. Es ist nicht unser letztendlich, ich sage es mal, Hobby, ob wir das tun oder nicht tun. Das heißt, wir müssen, ob wir wollen oder uns nicht, uns mit den Lehren auseinandersetzen. Ich möchte euch zum Schluss nur noch 2, 3 Lehren zeigen, dass ihr mal seht, wie brisant Lehre ist. Die Bibel sagt zum Beispiel, dass wenn ein Geist lehrt, dass Jesus Christus nicht ins Fleisch gekommen ist, dass der Geist des Antichristen ist. Es haben immer die Brüder gesagt, weißt du, die katholische Kirche ist ja nicht antichristlich. Sie lehrt, dass Christus ins Fleisch kam. Da habe ich gesagt, Amen. Bloß, ich habe ja nicht gewusst, was die lehrt. Habt ihr gewusst, dass sie lehrt, dass Jesus Christus in die Unbeflecktheit der Maria kam? Er kam nicht ins Fleisch, sondern in die sündlose Gestalt der Maria. Laut Bibel ist es der Geist des Antichrist. Merkt ihr etwa? Nur ein kleines Beispiel von Lehre. Und so könnte man durchgehen, durch die ganze Bibel. Ich könnte euch Lehre auf Lehre zeigen. Wo du einfach ganz nüchtern siehst, wisst ihr nochmal geschwind zu der Kindertaufe. Ist so einfach. In Apostelgeschichte 8, Vers 36 heißt, da wird gefragt, das ist dann Praxis der Apostel. Die andere Stelle bezeuget, ein Erwachsener, der glaubt, soll getauft werden. Dort heißt, was hindert mich, getauft zu werden? Sagt er, wenn du von ganzem Herzen glaubst, ist es erlaubt. Was ist der Umkehrschluss? Logisch. Wenn du nicht glaubst, darfst du nicht getauft werden. Ein Kind kann nicht glauben, also darf es nicht getauft werden. Von daher gesehen ist Kindertaufe verboten. Wieder so einfach ist das. Es ist alles so einfach, wenn man hier oben keine Lehre drin hat. Wir brauchen hier zuerst Lehre mit zwei E und dann brauchen wir die biblische Lehre mit EH. Aber zuerst muss man der Kopf leer werden vor unseren menschlichen Meinungen. Und dann muss uns bewusst sein, wir sind von Gott letztendlich aufgefordert. Er hat uns befohlen, in der Lehre der Apostel zu bleiben. Wisst ihr, mit der Hausaufgabe schicke ich euch einfach heim. Wisst ihr, was das heißt? Ich mache keine Eigenwerbung. Ich mache das aus Verpflichtung. Warum glaubt ihr, warum ich Manuskripte mache? Weil ich so gerne auf dem Computer schreibe. Weil es mir so gefällt, wenn ein Manuskript da liegt, wo der Name draufsteht. Wisst ihr, warum es Manuskripte gibt? Das ist ein ganz einfacher Grund. Dass jeder die Gelegenheit hat, lehrmäßig nachzuprüfen, wie die Juden in Berea, ob es sich also verhielt. Das ist der ganze Grund. Und die Verpflichtung habt ihr, auch zu prüfen, was hier gesagt wird, ob es stimmt, von der Lehre der Apostel her. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns das fleischgewordene Wort, dein eingeborenes Sohn, unseren Herrn Jesus Christus als Erlöser gegeben hast. Aber ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns das geschriebene Wort gegeben hast, auf das wir nicht irren können. Auf das wir, wenn wir in der Lehre der Apostel bleiben, einfach einen ganz klaren Weg gehen können, dir, Herr Jesus, dem Lamme nach. Und gib uns Gnade, geöffnete Augen, dass wir die biblische Lehre der Apostel einfach verstehen, dass wir es begreifen, diese Unterschiede, und beginnen uns auch lehrmäßig auseinanderzusetzen, auf dass wir letztendlich auch biblisch dir nachfolgen. Gib uns Gnade dazu und dafür danke ich dir.